Wir beginnen heute Morgen im ersten Kapitel des Hebräerbriefes, wollen dort die ersten vier Verse lesen, unter dem Thema Jesus, höchster Name des Heils. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat, welcher zumal er ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst. So hat er sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel besser geworden, denn die Engel, so viel höher der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. In der Einleitung zu diesem Hebräerbrief können wir sagen, es ist ja ein Brief, der den Tenor in der Aussage beinhaltet, dass die Suche nach dem wahren Heil aufgehört hat. Gläubige Juden, darum der Brief an die Hebräer, an jüdische Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben, soll deutlich werden und deutlich bleiben bei allem Hinterfragen, bei allen Anfechtungen, dass sie auf nichts Besseres für ihr Seelenheil mehr warten müssen, als das, was in Jesus Christus offenbart worden ist. Wir kennen das auch aus unserer Zeit, dass man uns immer wieder bessere Versprechungen machen möchte. Eine bessere Lebensart des Christentums. Eine Erweckung, die jetzt auch in Florida angeblich entstanden ist, soll unsere christliche Lebensqualität verbessern. Wer aber Jesus Christus hat, kann nichts Besseres mehr empfangen. Er braucht sich keine Versprechungen mehr machen zu lassen von diesem, jenem oder jener Art und Weise. Die Frage der Jünger des Johannes, des Täufer, der ja zu Jesus schickte, so lesen wir in Lukas 7, 19, mit der Frage, sollen wir auf einen anderen warten? Sie ist beantwortet. Die Frage ist beantwortet worden. Der Herr schickte diese Jünger zurück und sagt, erzählt, was ihr seht und was ihr hört und was ihr erlebt. Die Frage ist beantwortet. Ihr braucht auf nichts anderes mehr zu warten. Auf keinen anderen. Das Warten auf Sicherheit im Heil der Seele ist beendet. Aber wir merken, was für ein großes Reizwort das ist in unserem Leben. Wir suchen oft nach Gründen, wie unser Leben noch besser werden könnte. Dabei ist Jesus das Leben in Substanz. Alles ist da drin verborgen. Auf ihn müssen wir uns stützen. Weg von uns. Weg von den Lehren, die in der Welt angeboten werden, hin zur Person Jesu allein. Die Frage ist also beantwortet, ihr braucht nicht mehr warten, sondern Jesus, der Messias, ist gekommen. Er ist da und er hat alles vollbracht, was nötig ist, um ein Leben im Glauben, im Heiligen Geist, vom Himmel her bewegt zu leben. In Johannes 4, 34 sagte der Herr Jesus ja auch, ich bin gekommen, dass ich das Werk vollende. Also das heißt, da kann nicht noch jemand kommen oder etwas kommen, was Vollendung beansprucht. In Jesus Christus ist das Werk des Heils vollendet ein für allemal. Und im Römerbrief im ersten Kapitel lesen wir, dass er, Jesus Christus, seit seiner Auferstehung heiligt alle, die an ihn glauben. alle, die zu ihm kommen, werden in das Seelenheil versetzt, das Seelenheil, das keiner Verbesserung mehr bedarf, keiner Erneuerung, sondern ein für allemal feststeht und ausreicht. Wir lesen dort im ersten Kapitel vom Römerbrief dazu, und das soll die Einleitung stärken. Dieser Sohn Gottes ist verheißen worden durch die Propheten in der Heiligen Schrift. Er ist der Geborene aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und kräftig erwiesen als sein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiligt seit der Zeit, da er auferstanden ist von den Toten. Jesus Christus, unser Herr. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, spricht hier Paulus, um seinen Auftrag vor den anderen deutlich zu machen. Die Heiden standen ja im Götzendienst, das heißt auch in einer Form von Gottesdienst der von ihnen erwählten Götzen, brachten Opfer und sollten nun ganz von diesem falschen Gottesdienst abgelöst, erlöst werden. Die Juden standen auch in einem Gottesdienst und sollten ganz von dem herkömmlichen Gottesdienst abgelöst, abgetrennt werden und sich dem Gottesdienst, der in Christus geschehen ist, allein anschließen. Wir wissen, dass wir Menschen Gewohnheitsmenschen sind. Was einmal so geprägt ist in unser Leben, ist schwer wieder abzulegen. Was wir einmal tief in uns aufgenommen haben und sollen es plötzlich beiseite legen, fällt uns schwer. Wir merken das an unserem Wesen, wir merken es an unserem Reden, wir merken es an unseren Einschätzungen. Es war immer so und es soll auch immer so bleiben. Das habe ich vor 50 Jahren so gemacht und deswegen muss es heute auch noch so gemacht werden. Wir können kaum Gedanken zulassen der Veränderung, weil Veränderung immer mit Unsicherheit in unserem Leben zu tun hat. Und die wollen wir nicht zulassen. Aber Gottes Wort sagt uns, Sicherheit ist in Jesus allein. Und diese neue Sicherheit muss festgehalten werden. Der Brief an die Hebräer nennt also weder in der Einleitung, so wie andere Briefe der Heiligen Schrift, noch am Ende durch persönliche Grüße den Namen des Verfassers. Aber es wird sehr stark angenommen, dass auch hier, wie in anderen, in den meisten Briefen der Verfasser, der Apostel Paulus sein darf, der in großer Liebe zu seinen Brüdern nach dem Fleisch stand und auch handelte. Denn so steht es ja auch in Römer 9, 1 bis 5, wo sein Herzblut für sein Volk schlägt und er sie gerne für das Evangelium gewinnen wollte, und wir lesen ja auch in der Apostelgeschichte, dass es öfter versuchte, doch Schaden litt, weil der Herr sagt, es ist noch nicht dran. Es ist noch nicht dran. Aber sein Herz schlug da hinein und er sah auch die großen Gefährdungen für diese aus seinem Volk, die Jesus erkannt angenommen haben, dass sie wieder zurückfallen könnten. In Kapitel 9 heißt es hier, ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich habe gewünscht, verbannt zu sein von Christo für meine Brüder, die meine Gefreundeten sind nach dem Fleisch. Die da sind von Israel, welchen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Welche auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da Gott ist über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Wir verspüren hier also sein Herzblut, seinen Eifer für seine Volks- und Glaubensgenossen nach dem Alten Testament und nun etliche auch nach dem Neuen Testament, die er nicht mehr wieder im Rückfall in das Alte sehen will. Darum glauben wir, dass der Hebräerbrief wirklich auch durch den Geist Gottes, durch den Apostel Paulus geschrieben wurde. Zumal auch im letzten Kapitel ein Name auftaucht, der sehr eng mit dem Apostel verbunden war, nämlich Timotheus. Da heißt es ja im 13. Kapitel der Hinweis, dass wenn Timotheus kommt, wenn er freikommt, dann will dieser Schreiber mit ihm gemeinsam auch die Gemeinde besuchen. Vers 23, ermahne euch, wisset, dass der Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit dem, so er bald kommt, will ich euch sehen. Von Timotheus schrieb der Apostel in Philipperbrief, Kapitel 2, dass er niemand anderen hat, der so seines Sinnes sei, als Timotheus. Und wenn dieser Name hier auftaucht, dann glauben wir, dass der Apostel Paulus hier sein Herz durch den Heiligen Geist vor dem Volke Israel, den gewonnenen Juden für Jesus, ausgeschüttet hat. Wer aber auch immer diesen Brief geschrieben haben mag, in jedem Fall hatte dieser Schreiber durch den Geist Gottes bewegt, eine große Last für die angefochtenen Gläubigen. Für die angefochtenen Gläubigen. Gerade an diesem Tag findet ja in Australien ein großer Jugendtag der katholischen Kirche statt. Aber warum zitiere ich das? Dort werden Prozessionsstationen aufgebaut, Schauspieler sind engagiert, die dann die einzelnen Stationen Jesu mit dem Kreuz nachspielen und empfinden. Und da ist eine Gruppe zusammen, Vertreter verschiedener Religionen, Hinduisten, Buddhisten, Juden, Islam. Hier soll deutlich gemacht werden, dass alle einen Gott haben und dass wir dadurch alle einfach miteinander gehen können durch diese Zeit im Blick auf diesen einen Gott. Hier wird deutlich, dass ein Rückfall vom Kreuz weg in das Alte Testament, könnte man sagen, oder in die Schöpfungszeit hinein getan werden soll. Jesus ist nicht mehr die Mitte. Und diese Last hatte der Schreiber des Hebräerbriefes auf dem Herzen, um deutlich zu machen, Gemeinde, ihr seid angefochten. Jesus soll nicht mehr die Mitte sein. Lasst euch das Kreuz nicht verdunkeln. Es gibt kein anderes Heil außer in Jesus. Und diese Last trug der Schreiber vornehmlich für die Juden, aber auch für die Heidenchristen. Der Rückfall in den Judaismus soll nicht stattfinden in den alttestamentlichen Gottesdienst. Die Meinung, durch Werke in Selbstheiligung leben zu können, gerecht zu werden vor Gott, geheiligt zu werden, soll nicht wieder aufkommen. Alle Gläubigen an Jesus Christus sollen in der Erkenntnis der Wahrheit feststehen, dass es nichts Besseres gibt als das, was Gott selbst in seinem Sohn bereitet hat, nämlich das Opfer der Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Es geht um das einzigartige Priestertum hier im Hebräerbrief, um das Priestertum Christi. Es gibt kein höheres Priestertum, und das heißt ja Mittler- und Vermittlertum, außer in Christus. Dieses kann nicht verbessert und durch nichts ersetzt werden. Das Priestertum Jesu als Mittler zwischen Gott und Menschen ist absolut vollkommen. Absolut vollkommen. Er hat nicht nur ein Opfer gebracht, und das wäre ja dann im alttestamentlichen Sinne ein Opfer für ein angenehmes Leben auf dieser Erde, ein geheiligtes Leben in dieser Zeit. Denn das brachten die Opfer des alten Bundes immer mit sich, dass der Mensch in dieser Zeit hier vor Gott stehen bleiben kann. Darum musste er immer wieder Opfer bringen für die erneut geschehenen Sünden, sondern dieser Hohepriester, Jesus Christus, hat auch ein Opfer gebracht, das Reinigungskraft für die Ewigkeit besitzt. Reinigungskraft so stark, dass wir vor dem lebendigen Gott fleckenlos stehen können. Es hat Bestand, also nicht nur in der Zeit, sondern für die ganze Ewigkeit. Denn Jesus ging nicht ein mit seinem eigenen Blut in das irdische Heiligtum, sondern in das himmlische. Der Hebräerbrief wurde ja geschrieben zur Zeit, als der zweite Tempel noch in Funktion war. Das heißt, der irdische Gottesdienst war noch sichtbar vor Augen vorhanden und für die Juden ein großer Zwiespalt. Auf der einen Seite die Opfertiere, sie sahen sie. Auf der anderen Seite das Kreuz. Welche Opfer sollen nun Priorität haben? Das Kreuz allein oder auch noch das Tieropfer? Sollen wir nicht beides handhaben? Wir können doch nicht das Alte verleugnen und uns abwenden und nur noch das Neue annehmen? Das waren diese Fragen zur Zeit des zweiten Tempels. Es waren menschliche Hohepriester da, die die Tieropfer brachten. Und nun sollte das gläubig gewordene Israel auf den göttlichen Hohenpriester schauen, der bessere Opfer brachte und ein besseres Amt hatte. Das Wort bessere, höhere, durchzieht den ganzen Hebräerbrief. 12-mal allein lesen wir im Hebräerbrief im Vergleich zu dem alttestamentlichen, im Vergleich zu dem alten, dass der Gottesdienst in Jesus Christus besser ist. Besser und höher ist. Schon im 4. Vers lasen wir, dass Jesus Christus höher ist als alle Engel. Und er ist so viel besser geworden als die Engel, so viel höher der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. Der Mensch soll sich also nicht mehr von Weisungen, von Träumen, von Engelweisungen bewegen lassen, sondern von dem Besseren. Und das ist Jesus Christus, von dem Besseren. In Kapitel 2, Vers 2 steht, denn so das Wort fest geworden ist, das durch die Engel zwar geredet war vorher schon, und eine jegliche Übertretung und jeder Ungehorsam seinen rechten Lohn empfangen hat, wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten. Die Engel haben im Dienst Gottes geredet, aber nun, zur letzten Zeit, soll das Wort durch Jesus Christus, was er vollbracht hat, was er gesagt hat, das absolut Entscheidende sein. In Kapitel 6, Vers 9 lesen wir zum Beispiel, ein besseres Glaubensleben ist gegeben worden in Jesus Christus als durch die Werke des Gesetzes. Ein besseres Glaubensleben. Vers 9. Wir versehen uns aber, ihr Liebsten, eines Besseren zu euch, und dass die Seligkeit näher sei, ob wir wohl also reden. In den Versen zuvor wird von den Opfern gesprochen, von dem alttestamentlichen Dienst. Aber nun ist in Jesus Christus ein besserer Glaube ans Licht gebracht worden. An dem sollen wir uns orientieren. Nicht mehr an dem Glauben, dass durch Gesetzeswerke eine Heiligkeit entsteht. In Vers 12b heißt es auch, im selben Kapitel, Kapitel 6, ich lese meinen ganzen Vers, dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld erwerben die Verheißung. Die Verheißung nicht mehr erwerben wollen durch Taten, durch Werke, durch Opfer, sondern gestützt auf das Bessere, auf den Besseren, auf das Allerbeste, nämlich Jesus Christus. In Kapitel 7, Vers 7 lesen wir, nun ist's ohne alles Widersprechen so, dass das Geringere von dem Besseren gesegnet wird. Es ist der bessere Segen in Jesus Christus, weil er von dem Lebendigen kommt, von dem lebendigen Priester und nicht von dem sterbenden Priester. Der bessere Segen ist von dem ewig seienden, lebenden Priester im Himmel gegeben. Und der Segen der sterbenden Priester hörte immer wieder auf. Sie sollten ja das Volk segnen und den Segen Gottes auf sie legen, aber immer wiederholt, wiederholt, wiederholt. Besserer Segen in Jesus. Eine bessere Hoffnung ist uns in Jesus gegeben zur Vollkommenheit. Vers 19 im 7. Kapitel. Denn das Gesetz konnte nichts vollkommen machen. Und nun wird eingeführt eine bessere Hoffnung, durch die wir zu Gott nahe. Bessere Hoffnung als das Gesetz. In der Apostelgeschichte, in der Verantwortungsrede vor Agrippa, als Paulus in Caesarea gefangen gehalten wurde, hat er auch davon berichtet, warum er angeklagt wird von den Juden, warum er eigentlich hier im Gefängnis sitzt, warum man ihn verfolgt. Und da betont er, man verfolgt mich, weil ich die bessere Hoffnung verkündige, weil ich diese Hoffnung, die schon verheißen war im Alten Testament und sich erfüllt hat, jetzt weitersage. Nun stehe ich, Vers 6, und werde angeklagt über die Hoffnung auf die Verheißung. Auf die Verheißung der besseren Hoffnung. So geschehen ist von Gott zu unseren Vätern, zu welcher hoffen die 12 Geschlechter der unseren zu kommen, mit Gottesdienst emsig Tag und Nacht. Also das heißt, sie wollten ja, sie hatten die Hoffnung auf die Gerechtigkeit und haben alttestamentlich diese Opfer gebracht und Gottesdienst gehalten Tag und Nacht, um diese Hoffnung erfüllt zu bekommen. Aber dann sprach Paulus von der Auferstehung der Toten in Jesus Christus. Es ist da, die bessere Hoffnung ist da. Sie ist erfüllt und wir dürfen darin leben. Und wer heute mal nach Israel fährt und zur Klagemauer, und das kann ich dann immer nur empfehlen, wer eine Israelreise macht ohne Jerusalem, der hat keine Israelreise gemacht. Jerusalem ist das Herz, da muss man immer hin. Und schaut, wie die gläubigen Juden Gottesdienst vollführen. Manchmal überkommt einen eine Scham, wie gleichgültig man selbst als Gläubiger durch die Zeit geht. Aber auf der anderen Seite bekommt man eine Mitteilung, wie emsig und wie ernst Israel Ausschau hielt und hält nach der Hoffnung der Auferstehung. Ja, sie kommen mit ihren Kindern an die Klagemauer, auch abends noch um 22:30, um zu beten. Und dann beten sie mit dem ganzen Körper, mit Inbrunst. Und sobald sie irgendwo jemand hören, der ein besonderes Gebet spricht, dann rennen sie hin und beten auch mit. Man sieht es ihnen an, dass mein Paulus hier emsig mit Gottesdienst Tag und Nacht. Und jetzt werde ich angeklagt, dass ich jetzt die erfüllte Hoffnung, dass nämlich Gott in Jesus Christus erschienen ist, verkündige. Die bessere Hoffnung. Dann wird von einem besseren Testament, von einem besseren Ausrichter des Testaments, einem besseren hohen Priester geredet. Kapitel 7, Vers 21, wir sind wieder im Hebräerbrief, und 22. Dieser aber ist mit einem Eid Priester geworden, nämlich im Psalm 110, Vers 4 steht, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also, eines so viel besseren Testamentsausrichter ist Jesus geworden. Die irdischen Priester wurden nicht mit einem Eidpriester und hoher Priester. Aber Jesus ist mit dem Eid Gottes hoher Priester geworden. So viel besser ist das Priestertum als das vorhergehende. Kapitel 8, Vers 6, noch einmal von dem Besseren. Nun aber hat er ein besseres Amt erlangt, als der eines besseren Testaments Mittler ist, welches auch auf besseren Verheißungen steht. Also immer wieder das Wort besser, besser, besser. Bitte lass das Alte. Das Neue ist besser. Christus ist besser. Er steht über allem. Und das müssen wir gerade in unserer Zeit sehr festhalten. Dieses Besser. Damit wir nicht dem Rückfall anheimfallen, wie es ja jedes Jahr zu Silvester auch in Berlin, im Berliner Dom zu sehen ist und zu hören ist, wo 6 Religionsvertreter zusammenkommen mit den Christen, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und beten dann gemeinsam jeder zu seinem Gott. Es gibt keine Gemeinschaft im geistlichen Sinne mehr zu dem Alten. Zu der Zeit des Suchens, wo ist ein gerechter Gott? Zu der Zeit des Suchens, wo ist überhaupt ein Gott? Denn die Heiden suchten auch nach Gott und sie ließen sich Götzen machen. Es ist ein Ausdruck der Suche nach Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Aber nun ist Christus da und alles muss sich an ihm orientieren. Das Bessere, immer das Bessere. Denn nämlich in ihm allein ist ja die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und somit hat Christus auch ein viel besseres Opfer gebracht. Kapitel 9, Vers 23. So mussten nun der himmlischen Dinge, Vorbilder, mit solchem gereinigt werden, aber sie selbst, die himmlischen, müssen bessere Opfer haben, als die, die auf Erden gegeben worden sind. Viel besser. Verstehen wir diesen großen Unterschied? Hier wurde direkt Gott vor seinem Thron im Himmel gedient. Und noch besser geht's nicht. Das ist das Absolute. Und da liegt das Wert, liegt der Wert des Glaubens und der Wert des wahren Seelenheils. Alles, was unmittelbar vor dem Thron Gottes geschieht. Eine größere Qualität gibt es nicht. Und weil es das beste Opfer war in Christus, was gegeben werden konnte, ist auch das damit zu gewinnende Erbe das Allerbeste. In Kapitel 10, Vers 34 heißt es, denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleid gehabt, und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die ihr wisst, dass ihr bei euch selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. Eine bessere Habe, ein besseres Erbe, und zwar durch Christus. Vorher musstet ihr hier auf der Erde sammeln. Das war eure Habe. Vorher musstet ihr den Segen auf der Erde suchen. Denn im Alten Testament steht ja in 5. Mose 28, wer dem Wort Gottes gehorsam ist, gesegnet wird sein Acker, gesegnet wird seine Familie. Ja, da hielten doch alle Ausschau. Wie sieht das mit dem Acker aus? Und jetzt heißt es, jetzt habt ihr ein besseres Erbe. Jetzt kann der Acker ruhig verschwinden. Jetzt kann das ruhig gestohlen werden. Und ihr habt keinen Verlust mehr. Weil er durch Christus ein besseres und ein bleibenderes Erbe habt, als das ihr hier auf Erden je gesehen und empfangen habt. Merken wir, dieser Drang, das Neue tiefer zu entdecken, steckt hier hinter diesem Wort. Und die Gefahr, gerade auch in Israel, unter den Juden war sehr groß, an den irdischen Segnungen wieder und vermehrt festzuhalten, mehr als an den himmlischen Segnungen. Darum lesen wir ja auch in Epheser 1, Vers 3 von dieser Herrlichkeit und im ersten Petrusbrief, aber zunächst Epheser 1, Vers 3, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat, womit denn? Mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Also hier sind gar nicht die großen Versprechungen mehr. Wer das Wort Gottes hält, gesegnet sei der Acker, gesegnet sei dein Vieh, in himmlischen Gütern. Das steht doch viel höher. Himmlische Güter sind bleibende Güter. Irdische Güter sind vergängliche Güter. Ja? Das ist die neue Freude. 1. Petrus 1, Vers 4. Ich lese schon Vers 3, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Unser ganzes geistliches Augenmerk soll auf dieses neue Gut gerichtet sein. Nicht mehr schaffe, schaffe, Häusle baue ist angesagt, sondern festhalten an Jesus Christus. Alles Sichtbare vergeht. Merken wir, was uns auch damit gesagt werden soll, alle zwischenmenschlichen Beziehungen sollen nicht mehr abhängig sein von den sichtbaren irdischen Dingen. Denn sie gebären Zank und Streit. Sondern sie sollen abhängig sein von den himmlischen Gütern, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Da werden neue Dimensionen frei, die wirklich segnend wirken und die auch Frucht für die Ewigkeit bringen. Eine Liebe, die aus dem Himmel kommt und wieder in den Himmel führt. Und weil wir nun ein besseres Opfer haben und ein besseres Erbe haben, haben wir auch ein besseres Vaterland. Ein besseres Vaterland. Wenn wir wohl sagen, wir haben das Land Gottes Israel auf Erden als Vaterland und fühlen uns wirklich da zu Hause, so gibt es ein besseres Vaterland. Nämlich das himmlische Jerusalem, so steht es in Kapitel 11, Vers 16 in diesem Glaubenskapitel vom Hebräerbrief. Nun aber begehren sie eines Besseren, nämlich eines Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht zu heißen, ihr Gott, denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Also hier geht es darum, dass ja nun Abraham aus Ur in Chaldea geführt worden war, dass er seine Heimat verließ, ließ sich führen, in ein Land, das er nicht kannte, aber er sehnte sich in Wahrheit durch den Glauben nach einer Stadt, deren Baumeister Gott ist. Ein besseres. Nun sehnen wir uns nach diesem Besseren. Wir begehren das Himmlische, nicht das Irdische. Wiewohl wir meistens aus Berlin kommen, ist Berlin nicht unsere Heimat. Es ist nur ein Durchgangsort, an dem wir eine Weile arbeiten und existieren. Aber unser Herz ist schon zu Hause, ist schon im Himmel. Im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus, unser Wandel ist im Himmel. Von dannen warten wir auf die Offenbarwerdung Jesu für seine Gemeinde insgesamt und vor der Welt. Also ein besseres Vaterland. Weil es ein Vaterland ist, das nicht durch Krieg zerstört werden kann, das bleibt. Da hat niemand Zugriff, der zerstörerische Absichten hat. Und in Kapitel 11, Vers 35 lesen wir, es geht um ein besseres Leben in der Auferstehung von den Toten vor dem Thron Gottes. Ein besseres Leben als unter den irdischen Verheißungen in dieser Welt. Vers 35, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, andere aber sind zerschlagen und haben keine Erlösung hier angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Wir haben einfach gesagt, nein, ich will nicht aus dem Gefängnis, ich will nicht vor dem Strick weglaufen, vor dem Urteil, das hier jetzt gefällt wird, nicht vor dem Schwert fliehen. Ich verlasse mich auf das Bessere. Da möchte ich hin. Und da verstehen wir auch, was Paulus in Philipper 1, Vers 23 sagt. Ich habe Lust, abzuscheiden. Ich will das Bessere. Ich will das Bessere. Aber ich will nicht entfliehen, wenn Gott will, dass ich hier noch, ich sage es jetzt mal so ungeschützt, in der noch etwas schlechteren Phase lebe. Dann will ich auch ein Ja dazu haben. Aber mein Herz ist mit dem Besseren schon so verbunden, dass ich es am liebsten gleich einnehmen möchte. Auf dies kommt es an. Diese Verwurzelung sucht der Schreiber des Hebräerbriefes bei den Lesern, bei den gläubig gewordenen Juden, dass diese Herzensverwurzelung für das Bessere da ist und sie nicht mehr in irgendeiner Sache rückfällig werden. Kapitel 11, Vers 40. Es ist die bessere Vollendung für alle. Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Das heißt, die Propheten haben geweissagt davon. Sie haben Zeugnis überkommen, dass dieses Bessere geschieht, aber sie konnten es noch nicht empfangen. Darum, dass Gott dieses Bessere für uns ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet werden. Alle sollen zu diesem Besseren hindurchdringen und es einnehmen, nämlich in Jesus Christus. Und noch ein Punkt, bessere Blutskraft zur absoluten Gerechtigkeit. Kapitel 12, Vers 24. Ihr seid gekommen zu dem Mittler des Neuen Testaments, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet, denn das Blut des Abels. Ja, das war das erste Blut, was vergossen wurde von Menschen. Unschuldige Blut vergossen wurde durch Kain, wurde er getötet. Dieses Blut ist besser als jegliches, was vorher auch durch Menschen geopfert war. Weil Jesus Christus die Vollkommenheit brachte, ja selbst der Vollkommene war und ist, eine Vollkommenheit brachte, die vor Gott besteht. Eine Gerechtigkeit, die nicht verbessert werden muss. Nach dieser Gerechtigkeit, so haben wir schon etwas angesprochen, suchten ja die Hebräer. Auch im 10. Kapitel vom Römerbrief schreibt der Apostel Paulus das in Vers 3 und sagt ja, sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Und sie trachten aber nach der Gerechtigkeit und sie trachten ihre Gerechtigkeit, die sie geben können, aufzurichten und wollen Gott gefallen. Aber die Gerechtigkeit, die Gott in Jesus offenbart hat, der sind sie nicht untertan. In Jesus ist die wahre Gerechtigkeit gegeben, die jeder braucht. Im 3. Kapitel des Römerbriefes lesen wir das, diese drei Stellen, Vers 21, 25, 26. Da heißt es, nun ist ohne Zutun des Gesetzes, ohne Zutun des alttestamentlichen Gottesdienstes, diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, Gültigkeit hat, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Vers 25, Jesus hat Gott vorgestellt, oder Jesus ist vorgestellt worden von Gott, zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete, indem, dass er Sünde vergibt, die bisher geblieben war, unter göttlicher Geduld. Auf dass er zu diesen Zeiten darböte, die Gerechtigkeit und wieder der Zusatz, die vor ihm gilt. Also nicht jede Gerechtigkeit gilt vor Gott. Nicht jede gerechte Tat in unseren Augen gilt vor Gott. Es gilt nur die Tat und die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus offenbar geworden ist. Und diese bessere und höhere Gerechtigkeit soll nicht mehr verlassen werden. 2. Korinther 5, Vers 21. Lesen wir dazu. Denn er hat den, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also, der Tenor des Hebräerbriefes liegt in diesem Ausdruck besser. Das Beste. Das soll gesucht, behalten, festgehalten werden. Rückfall im alttestamentlichen Gottesdienst verursacht Schmerzen, Herzeleid, Entfremdung von Gott. Darum lesen wir oder lasen wir am Anfang, Gott hat in mancherlei Weise zu den Menschen geredet. Aber zuletzt hat er geredet durch seinen Sohn. Zuletzt durch seinen Sohn. Durch nichts anderes, da können ja Engel erscheinen und da irgendetwas reden, gilt nicht mehr. Ja, Paulus schreibt in einem Brief, selbst wenn ein Engel vom Himmel käme und würde euch denn Evangelium anders verkünden, der sei verflucht. Zuletzt hat Gott geredet durch seinen Sohn zur Offenbarung des wahren Seelenheils. Im Alten Testament hat er vielfältig in verschiedener Weise geredet. Ich will nur mal Beispiele nennen. Zum Beispiel in Hiob 33, im Traum, im Nachtgesicht, wenn die Menschen auf dem Bette lagen, schliefen, dann redete Gott mit ihnen in mancherlei Weise. Das tut er aber heute nicht, denn das Wort in seinem Sohn Jesus Christus steht fest. Und alle können es lesen, alle dürfen sich danach richten. Vers 14, Hiob 33, denn in einer Weise redet Gott und wieder in einer anderen. Nur achtet man's nicht im Traum, im Nachtgesicht. Wenn der Schlaf auf die Leute fällt, wenn sie schlafen auf dem Bette, da öffnete er das Ohr der Leute, schreckt sie und züchtigt sie, dass er den Menschen von seinem Vornehmen wende und behüte ihn vor Hoffart. Oder denken wir an den Propheten Sacharja im 1. Kapitel, ab Vers 8, wo diese Nachtgesichte, die prophetischen Nachtgesichte kam. Gott redete in mancherlei Weise auch zu den Propheten. Und da ist das Wort redete wichtig zu unterstreichen. Vergangenheit redete. Oder denken wir daran, dass nach der Gesetzgebung am Sinai und dem Bau der Stiftshütte sich Gott 70 Älteste aus Israel berief, zu denen und durch sie diese er redete. 4. Mose 11, 25. Es war immer eindeutig das Reden Gottes. Das können wir also nicht anders darstellen. Gott hat geredet. Absolut. Und wenn Gott redet, war es auch verbindlich. In 2. Mose 4, 18 und 19 steht das ganz klar, dass der Herr das und das sagt. Bestätigt zum Beispiel, als Jethro, der Schwiegervater des Mose, kam und ihm einige Hinweise gab, dann war das nicht von dem Schwiegervater, sondern von Gott so gelenkt. 2. Mose 4, 18. Können wir das mal so lesen und auch den Vers 19 dazu? Mose ging hin und kam wieder zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jethro sprach zu ihm, gehe hin mit Frieden. Jetzt könnte man hier eine menschliche Rede daraus sehen. Vers 19, auch sprach der Herr zu ihm in Midian, gehe hin und ziehe wieder nach Ägypten. Also hier wird dann betont, in Wahrheit ist es der Herr gewesen, der diesen Auftrag gab. Nicht Mose wollte wieder hingehen und nicht Jethro war der freundliche Mann, der das bestätigt hat, sondern Gott hat geredet in mancherlei Weise. So lesen wir es ja auch im 2. Timotheus 3, 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Alle Schrift. Und sie nützlich ist zur Lehre, zur Mahnung und so weiter, ja? Und auch in 2. Petrus 1, 21, es ist noch nie eine Weissagung hervorgebracht worden, außer durch den lebendigen Gott, der geheiligte Männer gebraucht hat, um sein Wort öffentlich zu machen. Und nun lesen wir aber im Hebräerbrief, jetzt hat zuletzt Gott durch seinen Sohn geredet. Mit anderen Worten, alles, was geredet wurde, ist eingebunden in Christus. Wer Christus hat, hat alles. In Jesus war es zuvor noch nicht offenbar, wurde aber offenbar, und zwar nicht nur das Wort wurde offenbar, sondern Gott selbst wurde offenbar. Denn wir lasen, er ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes, des ewigen Gottes, Sichtbarwerdung des herrlichen Glanzes Gottes. So schreibt es ja auch schon Johannes in dem Anfangswort, wo er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Wir sahen die Herrlichkeit Gottes. Er sprach nicht mehr von einem Propheten, dass Gott durch diesen geredet hat. Ja, wie man ja heute Jesus zu einem Propheten machen möchte. Deswegen kann man in Australien diese Demonstration der Religionen vereinen, weil dann Jesus nur noch der Prophet ist. Mohammed ist eben halt der andere. Und Maria ist vielleicht auch noch eine Prophetin. Die kann man alle nebeneinander stellen, sind alle gleich. Nein, wir sahen die Herrlichkeit Gottes in Jesus. Das war neu. Die Darstellung des Wesens Gottes haben wir gesehen zum ersten Mal. Der Liebe Gottes. Sein Wort trägt alles. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist nicht nur ein Prophet, durch den Gott geredet hat. Er ist Gott selbst, der Schöpfer. Er hat eine gültige Reinigung von den Sünden, eine ewige Heiligung geschaffen. Er ist eins mit den Aufgaben des Thrones Gottes, weil er Gott ist. Was dort vom Thron Gottes an Aufgaben verrichtet wird, verrichtet er. Das sahen wir in ihm. Das ist das Höchste, was es gibt. Wir sahen hier nicht eine Offenbarung nur eines Wortes, sondern Gottes selbst. Er ist höher als alle Engel. Warum? Weil er der Schöpfer derselben ist. Und er war, so haben wir gleich am Anfang gelesen, vor allem. Er weiß darum alles. Er hat alles in seinen Händen. Und jetzt könnte die Frage gestellt werden, warum wollt ihr andere befragen? Warum wollt ihr nicht den befragen, der vor allem war, der alle Dinge weiß, der alle Dinge trägt? Warum wollt ihr zu jemand anders gehen? Gott redete in mancherlei Weise zu den Menschen, aber zuletzt durch seinen Sohn selber kam er in diese Welt und schuf etwas, was nicht verbessert werden kann. Es gibt also keinen Grund, sich wieder zu einem anderen Heilsangebot führen zu lassen, außer dem in Jesus Christus. Denn Kolosser 2, Vers 9 sagt ja auch deutlich, in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und liebe Geschwister, da dürfen wir uns kein X vors U machen lassen, Das heißt, nicht nur viel ist in ihm, sondern alles ist in ihm. Ja, man dreht das ja manchmal so rum. Naja, in ihm ist sehr viel. Fülle kann ja viel bedeuten. Nein, hier heißt Fülle alles. Ohne Ausnahme. Alles. Also, wenn wir das ewige Heil gewinnen wollen und gewonnen haben und darin leben wollen, brauchen wir nichts außer Jesus. Darum steht im Psalm 73 ja schon, wenn ich nur ihn habe, frage ich nichts mehr nach Himmel, nach Erde. Selbst nicht nach meinem Leib, wenn der verschmachtet. Selbst wenn meine Emotionen in den Keller sinken, ist das auch kein Problem mehr. Wenn ich nur ihn habe, allerdings habe ich ihn nicht, ja, dann falle ich zurück wieder in mein Menschsein, und das macht uns sehr viel Not. Und das ist die Not, die wir heute unter den Gläubigen vorfinden. Warum ist denn Zank und Streiter? Ist das etwa der Geist Gottes in Jesus Christus? Nein, die Schrift sagt, das ist euer Leib, das ist euer seelisches Wesen, das sind die Lüste, die in euch begehren und eifern. Die verursachen Zank und Streit. Denn da kann man nicht miteinander, da muss man immer gegeneinander sein. Aber das Bessere, was über allem steht in Christus, verbindet, merken wir, wozu wir berufen sind und alle, die an Jesus glauben. Jede andere Heilsoffenbarung können wir absolut als satanische Lüge abtun. Darum gilt es, weder auf Traditionen noch Menschenmeinung zu hören, sondern allein auf Gott in Jesus Christus. Er ist das A, er ist das O, Anfang und Ende und Mitte und Durchführung. Haben wir ihn, dann sind wir selig in Ewigkeit. Das will uns der Hebräerbrief jetzt fortlaufend, vertiefend sagen, dass wir große Festigkeit im Herrn gewinnen.